Ja, Hörner, Dreizack, Pferdehuf, gibt es den Teufel wirklich? Gar nicht so einfach, so ein Thema. Schön, dass es gewotet wurde. Ich habe mich daran ziemlich reingebissen. Und früher war das ganz einfach, darüber zu predigen. Da war die Sache klar. Ich habe mal die alten Lieder nochmal durchgelesen. Heute Morgen haben wir einige davon gesungen im Morgengottesdienst. Da ist vom altbösen Feind die Rede, wenn die Welt voll Teufel wäre und so weiter. So wie wir es auch ganz selbstverständlich eben in der Lesung gehört haben. Martin Luther zum Beispiel hat noch gesagt, darum hat uns Gott die Gemeinde gegeben, damit wir nicht allein sind im Kampf gegen den Teufel. Und in Luthers Morgensegen heißt es, Gott, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Aber dann kam das Zeitalter der Aufklärung, so Anfang des 18. Jahrhunderts. Da hat man versucht, alles mit der Vernunft zu ergründen. Und alles, was nicht so richtig in unsere Vernunft reinpasste, das wurde aussortiert. Und davon ist letztlich unsere Gesellschaft immer mehr geprägt und auch immer mehr unsere Gemeinden und was wir selber so für möglich halten. Das Übernatürliche, das ist uns nicht ganz klar oder suspekt. In unserer Zeit heute gibt es verschiedene Milieus, in denen man unterschiedlich über den Teufel reden und sprechen kann. Julia hat es schon gesagt, in vielen Filmen und Büchern ist das noch ein gern gesehenes Thema und die Leute gehen in die Filme, kaufen sich die Bücher, aber sie glauben ja natürlich nicht an den Teufel. Viele Menschen rechnen nicht damit, dass es sowas wie den Satan wirklich gibt. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Obwohl sicherlich allen klar ist, wenn, Marina hat es eben erwähnt, dass ganz viel Böses in unserer Welt ist. Und manchmal spüren wir das auch selber in unserem eigenen Leben, dass da nicht alles in Ordnung ist, dass es dieses Böse auf jeden Fall gibt. Und es gibt ja auch kleine Gruppen von Menschen, die tatsächlich versuchen, mit dem Bösen in Kontakt zu kommen, die sich dann vielleicht sogar Satanisten nennen. Wenn man in christliche Kirchen, in Gemeinden schaut, dann gibt es aus meiner Sicht zwei Extreme. Da gibt es auf der einen Seite Gemeinden oder Christen, die sich sehr intensiv mit dem Teufel und Dämonen befassen und, ja, ich sag mal jetzt wirklich hinter jedem Problem einen kleinen Dämon wittern, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Das ist natürlich auf der einen Seite vom Pferd gefallen. Aber dann gibt es das andere, in der liberalen Landeskirche, da spielt der Teufel, der Satan überhaupt keine Rolle mehr, wird gar nicht erwähnt. Da singt man höchstens mal den irischen Reisesegen, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Ein netter Wunsch, ist auch so ein schöner irischer Humor, aber irgendwie weiß man ja, gibt's ja gar nicht, ne? Wenn man dagegen in die katholische Kirche schaut, dann ist das interessant. Eine Männergruppe aus der Gemeinde war jetzt im Kloster Nitschau bei Bad Oldesloe und da haben sie mit dem zuständigen Mönch gesprochen und irgendwann am Lagerfeuer oder bei einem guten Bier, da eröffnete er ihnen, dass er auch zuständig sei für die Teufelsaustreibung in der Kirche. Also er war der Exorzist des Bischofs. Jeder Bischof hat noch so seinen Exorzisten. Das gibt's meines Wissens in der evangelischen Kirche nicht. Wie sieht das nun bei uns in Apostel aus? Ich habe beim Vorbereitungstreffen mit den Ehrenamtlichen mal so gefragt, wie ist denn das bei euch in eurem Glauben? Da war das erste Votum, den Teufel gibt es von mir aus, sagte jemand, aber ich konzentriere mich auf Jesus. Das ist, denke ich, auch genau der richtige Fokus und da ist gar nicht viel zu sagen. Eine andere bestätigte, der Teufel hat bisher in meinem Glauben keine große Rolle gespielt. Ich glaube mal aus meinem Wissen so um Apostel, dass es relativ repräsentativ ist für unsere Gemeinde. Und dann habe ich gefragt, wie soll man sich den Teufel denn vorstellen? Ist das eine Person oder was würdet ihr denken? Da sagte jemand, ich denke, es ist eher eine Macht als eine Person, denn er ist ja in der Lage, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Und wir alle waren uns sehr schnell einig, dass das zwar ein schöner Titel ist, aber Hörner, Dreizack, Pferdehuf gehört ins Mittelalter und ist da irgendwie angedichtet worden, hat aber keinen biblischen Beleg, um das schon mal klar zu sagen. Das sind dann nur ein paar Voten aus der Gemeinde. Sicherlich gibt es ganz unterschiedliche Überzeugungen. Wenn wir mal so ins Gespräch kämen, was jetzt nicht möglich ist, dann wäre das ganz spannend, was wir schon für Erfahrungen gemacht haben oder für Überzeugungen haben. Insgesamt ist es auf jeden Fall bei uns so in der Gemeinde, dass wir als Prediger dieses Thema bisher noch nicht so eingehend behandelt haben. Oder hat jemand schon mal so eine Predigt in Apostel über den Teufel gehört? Ich habe noch keine gehalten, ich habe auch noch keine gehört. Dieses heiße Eisen, das haben wir eher so am Rande behandelt, vielleicht auch etwas stiefmütterlich. Wir werden sehen. Felix und ich, wir waren, habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber es war auch sehr prägend, im Juni bei einer Gemeinde in der Schweiz. Und die haben so 900 Gottesdienstbesucher, große Gemeinde, wachsend. Und die haben 160 Faktoren aufgestellt, wo sie sagen, wenn das erfüllt ist, dann wächst eine Gemeinde. Also wenn Gott noch seinen Segen dazu gibt. Aber das sind so wirklich die Faktoren, die sie so ausgemacht haben. Und sie haben auch manche Sachen gesagt, die lehrmäßig zutreffen müssen. Und da haben sie gesagt, die wiedergöttliche Macht sollte in einer Gemeinde weder über- noch unterbetont werden. Und wenn ich mich so selbstkritisch frage, dann würde ich sagen, in Apostel tendenziell unterbetont. Der Philosoph und Autor C.S. Lewis hat ein schönes Buch geschrieben, sehr humorvoll, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Kann ich sehr empfehlen. Also ist einerseits ganz hintergründig und auch sehr lustig. Darin schreibt er in einem ernst gemeinten Vorwort, dass es eigentlich zwei Irrtümer gibt. Ein Irrtum der Materialisten besteht darin, nicht an die Existenz des Satans zu glauben. Das ist sozusagen der eine Irrtum. Und der andere Irrtum, der Geisterbeschwörer, wie er sie nennt, ist an den Teufel zu glauben und ein übertriebenes, ungesundes Interesse an ihm zu zeigen. Man kann also, wie gesagt, auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Um die Frage nach der Existenz des Teufels zu beantworten, möchte ich gleich einmal so ein bisschen im Schnellverfahren biblische Belege sammeln und dann auf unseren Bibeltext kommen, den wir eben gehört haben, von der Versuchung Jesu, wo der Teufel ja ganz explizit auftaucht. Und dann abschließend will ich fragen, was heißt das für unseren Glauben? Wie gehe ich jetzt mit dem Teufel um oder mit dem Bösen oder mit Problemen, die im Glauben auftauchen? Zunächst also ein paar biblische Aussagen über den Teufel. Das fand ich sehr interessant. Im Alten Testament taucht der Teufel so gut wie nicht auf. Ganz am Anfang beim Sündenfall in Form der Schlange, da kommt schon diese eine Frage, die sich letztlich so, finde ich, durch die Bibel zieht. Sollte Gott gesagt haben? Das ist so eine ganz schöne teuflische Frage, so die so Gottes Zusagen in Frage stellt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das kannst du doch nicht glauben. Oder dann im Buch Hiob, da versucht der Hiob, auf die Probe zu stellen und fügt ihm unsägliches Leid zu, ist aber letztlich nicht in der Lage, an Hiob heranzukommen, weil Gott ihn nicht loslässt. Im Neuen Testament dann ist es plötzlich explosiv. Da sind ganz, ganz viele Stellen, wo es um den Teufel, den Satan oder um Dämonen geht. Die ganzen Evangelien sind voll davon und Jesus selber spricht auch darüber. Hat mal jemand nachgezählt, 37 Mal gibt es den Begriff Diabolos, das bedeutet Durcheinanderbringer oder Verleumder. Und 36 Mal, also fast genauso oft, taucht das Wort Satanas auf, der Satan, der übersetzt Ankläger oder Widersacher Gottes ist. Der Satan wird in der Bibel personhaft beschrieben als Feind Gottes, der Gott entgegentritt, als Versucher und Verführer der Menschen. Jesus selber nennt ihn mal den Vater der Lüge. Also alles, was er sagt, ist im Grunde Lüge. Der darauf abzielt, das Wort Gottes aus unseren Herzen rauszureißen, sagt Jesus in einem Gleichnis. Er wird an verschiedenen Stellen auch der Fürst dieser Welt genannt, der offenbar einen gewissen Machtbereich hat und der Unheil verbreiten will und das Gute dem Guten im Wege steht. Petrus nennt ihn mal einen brüllenden Löwen, der aggressiv umhergeht, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Und manchmal verstellt er sich auch und kommt im frommen Gewande daher. Das werden wir gleich in unserem Bibeltext noch sehen. Und dann sagt Paulus, er kann sich als Engel des Lichts verstellen. Und er ist manchmal gar nicht so klar, als Teufel auszumachen. Und der Teufel hat offenbar auch die Macht, auf die Jünger einzuwirken. Jedenfalls war das bei Petrus so. Petrus hat mal zu Jesus gesagt, als er von seinem Kreuzestod erzählte, das geschehe dir nur nicht. Und Jesus antwortete sehr schroff und sagte, weg mit dir, Satan. Das, was du denkst, ist nicht göttlich, sondern menschlich, steht da. Das fand ich eine ganz interessante Kategorie. Also es gibt nicht nur teuflisch und göttlich, nicht nur schwarz und weiß, sondern auch menschlich. Und oft ist es gar nicht klar, voneinander zu trennen. Und in diesem Fall ist es ein ganz menschlicher Gedanke. Jesus, das geschehe dir nur nicht. Das ist doch schlimm. Das will ich nicht. Das ist nicht gleich teuflisch, auch wenn es letztlich vielleicht in den Plan des Teufels passen würde. Das sehen wir gleich noch. Auch Judas wurde vom Teufel, vom Satan benutzt, um Jesus zu verraten. Bei Paulus ist das dann so, dass der Satan auch oder das Böse auch eher eine zerstörerische Macht ist. Er schreibt in Epheser 6 mal: Widersteht den listigen Anschlägen des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diesen Machtcharakter der Sünde, den beschreibt Paulus dann auch nochmal in Römer 7, wenn er sagt: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse. Wir bleiben als Christen ja immer Sünder und Gerechte zugleich. Wir sind also irgendwie immer noch im Machtbereich der Sünde. Sie hat irgendwie auch noch Auswirkungen auf uns und kann sozusagen negativ auf uns einwirken. Da ist mehr so das Böse gemeint und nicht der Böse. Es gibt immer noch so eine unheilvolle Stimme in uns, die uns manchmal zum Bösen verführt, der wir dann wissentlich oder auch unwissentlich auf den Leim gehen. Auch wenn die Bibel ganz klar sagt, dass der Satan besiegt ist, dass Jesus der Sieger ist, dann ist es doch so, dass das noch nicht ganz offenbar ist. So wie wir noch Sünder und Gerechter bleiben, so ist es auch noch so, dass der Satan noch so eine letzte Frist hat, bis Jesus wiederkommt und bis er sichtbar als Sieger hervortritt, ist das noch verborgen und es gibt das Böse noch in dieser Welt und damit auch den Bösen. Man kann also einiges über den Satan, den Teufel in der Bibel finden und die Menschen zur Zeit Jesu, die haben wie selbstverständlich mit dem Satan und dem Teufel gerechnet. Wie ist es bei uns heute? Ich glaube nicht, dass wir ins Mittelalter zurückfallen sollten mit all diesen fiesen Bildern in der Kirche oder mit diesem Dreizack und Pferdehuf. Aber die nüchternen Aussagen der Bibel, die sollten wir nicht wegdiskutieren. Und so tun, als wäre es heute nicht mehr gültig. Es gibt da offenbar eine Macht in dieser Welt, die ja diese Welt zum Bösen anreizen will und die auf einzelne Menschen einwirken kann. Die kann auch personhaft beschrieben werden, aber ich glaube, die Bezeichnung ist da nicht das Entscheidende. Wenn wir im Vaterunser beten, dann bitten wir auch immer um die Erlösung von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Das finde ich so eine Schlüsselstelle für mich, weil da kommt beides zusammen. Das kann grammatikalisch beides bedeuten, dass es entweder der Böse ist, von dem wir erlöst werden, oder das Böse. Man würde in jedem Fall sagen, erlöse uns von dem Bösen. Und das ist im Griechischen genauso. Es ist unklar. Und so ist das auch schillernd in der Bibel. Mal ist es eine Person und mal ist es eher eine Macht, die auf uns einwirkt, was wir uns vielleicht leichter vorstellen können. Auf jeden Fall ist es so, dass es in der Bibel keine ausgefeilte Lehre über den Satan oder den Teufel gibt, die wir irgendwie zu glauben hätten. Auch der Ursprung des Satans, warum gibt es den überhaupt? Das wird nicht so richtig geklärt. Es gibt so zwei Stellen, wo mal angedeutet wird, dass es so etwas wie gefallene Engel gibt. Aber auch dann könnte man ja fragen, und warum? Warum gibt es die? Die Frage nach dem Woher und dem Wozu des Bösen ist in der Bibel letztlich nicht zu beantworten. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir nur das feststellen, dass es da die Existenz gibt, aber gleichzeitig betone ich auch, sie ist kein Glaubensartikel. Wenn wir unseren Glauben bekennen, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, dann taucht der Teufel da Gott sei Dank nicht auf. Ist also letztlich eine Randerscheinung. Wir glauben nicht an den Teufel und es gibt biblisch auch keinen Dualismus. Das bedeutet, dass es sozusagen hier einen guten Gott gibt und hier einen bösen Gott und die so gleichrangig miteinander streiten, sondern wenn, dann gibt es einen Gott und einen Widersacher, einen Feind, der aber eindeutig untergeordnet ist und sozusagen nur von Gott, warum auch immer, geduldet wird. Und man kann zusammenfassend sagen, das Wichtigste, was man über den Teufel wissen muss, ist, dass er besiegt ist. Wenn ihr also nur einen Satz mitnehmt, dann diesen. Da ist das Neue Testament nämlich sehr eindeutig. Durch den Tod und die Auferstehung wurde dieses Wesen, diese Macht entmachtet. In Kolosser 2,15 heißt es, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Die Bitte um Erlösung von dem Bösen ist also schon erfüllt. Sie ist bloß noch nicht so hundertprozentig sichtbar für uns. Und bis dahin ist das weiter unser Gebet. Herr, erlöse uns von dem Bösen, sei es nun von den Katastrophen dieser Welt oder ja von den bösen Menschen in dieser Welt, von dem Terrorismus oder eben von dem Bösen, was letztlich auch in mir ist. Und dagegen haben wir eine besondere Waffe mit auf den Weg bekommen. Man könnte auch sagen, ein Schutzschild, das Wort Gottes, die Bibel. Das wird in dem Bibeltext sehr deutlich, den wir eben gehört haben. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dreimal wehrt sich Jesus sozusagen mit einem Bibelwort. Schon der erste Satz ist hochinteressant. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Denkt man erstmal, hä? Wieso vom Geist Gottes? Offenbar war es so, dass das in den Plan Gottes hineingehörte. Dass Jesus versucht wurde, wie wir, ganz intensiv. Und damit auch schon aller Welt gezeigt wurde, er war ganz Mensch und versuchlich. Und gleichzeitig konnte er dem widerstehen, als Sohn Gottes. Diese Prüfungen hatten es in sich. Jesus hatte 40 Tage gefastet, schon ein kleines Wunder, war sehr hungrig und in diese Situation hinein tritt der Satan an seine Seite. Auch schon interessant, dass er an so einem Schwachpunkt ansetzt. Jesus ist hungrig, also bietet er ihm an: Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Das gibt der Satan gerne zu. Dann mach doch mal aus diesen Steinen Brot. Selbst ist der Mann, Jesus. Setz deine Gaben für dich selber ein. Warte doch nicht, bis Gott dir hilft. Mach aus Steinen Brot, sei ein Wundertäter. Jesus soll die Macht, die Gott ihm anvertraut hat, für sich selber gebrauchen. Jesus antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Er will damit sagen, das Materielle allein, das macht nicht satt. Aber der Teufel gibt nicht so schnell auf. Er hat eine zweite Versuchung auf Lager. Jetzt geht es um Anerkennung und um Glauben. Er führt ihn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Ort und sagt, spring. Jesus, wenn du hinunterspringst und da werden doch Engel sein, die dich auffangen, dann bist du der gefeierte Mann. Dann bist du auf einen Schlag der Held der Nation. Alle werden dich für den Messias halten. Alle werden an dich glauben. Das willst du doch, oder? Komm, Jesus, gib dir einen Ruck und spring. Allerdings wäre das eher so eine Show-Einlage geworden und es wäre nicht um die Erlösung der Schuld gegangen. Diesmal benutzt der Teufel sogar ein Bibelwort, auch das kann er. Und er sagt mit einem schönen Taufspruch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Aber der Teufel reißt dieses Wort aus dem Zusammenhang. Und das macht Bibellesen nicht so einfach, denn so kann man ein Bibelwort sogar gegen Gott wenden. Jesus aber durchschaut das und sagt, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Was wäre das für ein Glaube, wenn wir agieren und Jesus und Gott müssen handeln? Wir springen und er muss uns gefälligst auffangen. Es folgt die dritte Versuchung. Der Teufel gibt nicht auf und zeigt nun seine wahre Fratze, sein wahres Gesicht. Jetzt geht es ihm um die Macht. Er redet Jesus jetzt nicht mehr so heuchlerisch als Sohn Gottes an. Eigentlich will er nämlich, dass er sein Sohn wird. Bete mich an und ich werde dir alle Reiche dieser Welt schenken. Was für eine Versuchung für Jesus, alle Herrlichkeit, alle Macht zu bekommen, am Leiden vorbei, am Kreuz vorbei. Herr Jesus, am Kreuz, da hängen nur Verfluchte. Da wirst du verspottet und ausgelacht. Das ist der Weg des Scheiterns. Bei mir bist du auf der Seite des Siegers. Los, Jesus, knie nieder und bete mich an. Dann ist die Sache geritzt. Die Welt bekommen am Kreuz vorbei. Das ist eine Versuchung, die Jesus immer mal wieder bekommt. Und selbst am Kreuz sagen sie ihm noch, steig doch herab, wenn du der Sohn Gottes bist. Aber kompromisslos entgegnet Jesus Gott allein. Bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Und dann gebietet er ihm, weg mit dir, Satan. Dreimal hat Jesus sich also mit Hilfe der Bibel aus der Affäre gezogen oder aus der Versuchung, aus der Verführung. Ein paar Folgerungen dafür für unseren Glauben. Bei Jesus haben wir gemerkt, dass es gut ist, wenn wir uns in der Bibel auskennen. Sonst kann man ja auch nicht entgegnen. Deshalb meine Frage an Sie und euch: Wie ist das mit eurem Bibelwissen, mit eurer Bibelkenntnis? Ist schon nicht schlecht, wenn man da so einen Schatz bei sich trägt und vielleicht sogar erkennen kann, wenn da ein Wort einen in die falsche Richtung lockt, obwohl es ein Bibelwort ist. Manchmal kommt der Teufel ja ganz fromm daher. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ihr sollt alle stehlen und ihr sollt alle morden oder so, das würden wir schnell durchschauen, sondern er kommt viel geschickter und subtiler daher. In diesem besagten Buch, Dienstanweisung an einen Unterteufel, da wird das ganz interessant beschrieben, wie das sein könnte, wie ein Unterteufel versucht, einen Menschen zu bearbeiten. Ich habe mir ein paar teuflische Eingebungen überlegt, wie sie vielleicht lauten könnten. Du Burkhard, nimm das mit Jesus nicht so wichtig. Du solltest dich nicht so sehr anstrengen. Das kannst du doch getrost Gott überlassen. Ist nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Das ist das Fiese. Und Michaela, du brauchst nicht immer zur Kirche zu gehen. Du kannst doch auch so Christ sein, allein zu Hause. Ja, wir müssen nicht immer in die Kirche, aber es ist auch nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Oder Christian, ein bisschen Glaube genügt. Glaub mir, man muss es ja nicht gleich übertreiben. Du solltest auch ein wenig Sport treiben. Das ist wichtig für deine Figur. Hey Daniela, das wird dir Jesus schon vergeben. Also mach ruhig weiter damit. Oder glaubst du, dass Gott so streng ist? Hast du so ein fieses Gottesbild? Sollte das Gott wirklich gesagt haben? Woher willst du das schon so genau wissen? Mein lieber Udo, leg die Bibel mal beiseite. Die ist wirklich schwer zu verstehen und das sollte man den studierten Theologen überlassen. Wirklich. So ähnlich könnte das vielleicht sein. Sie müssen das auf Ihre Situation übertragen. Aber noch ein paar teuflische Eingebungen für unsere Gemeinde. Liebe Apostel, ihr solltet euch vor allem um euch selber kümmern. Beziehungen untereinander sind so wichtig und die sollten wirklich alle intakt sein. Und wenn da noch irgendetwas ist, dann kümmert euch drum, denn dann erst sollten wir uns mit Leuten beschäftigen, die da draußen wohnen. Das ist wirklich wichtig, dass wir untereinander Frieden haben. Das ist das Allerwichtigste. Stimmt ja auch irgendwie, ne? Aber man kann vielleicht beides gleichzeitig. Übrigens, liebe Apostel, ihr seid eine ganz tolle Gemeinde. Da könnt ihr so richtig stolz auf euch sein. Ich finde, ihr macht immer alles richtig. Vertraut auf euch selbst. Ihr seid gut. Naja, so schlecht sind wir nicht, aber merkt ihr? Und wenn ihr Musiker und ihr Tontechniker noch die richtige Lautstärke findet, dann werden die Leute in Scharen in die Gottesdienste kommen. Es liegt wirklich am Ton. Aber ernsthaft, denn es ist ernst. Die Angriffe des Satans sind nicht immer so leicht zu durchschauen. Und man lacht nur drüber, wenn man es durchschaut hat. Aber sonst wird man eben davon mitgerissen. Und jeder von uns hat da so einen Schwachpunkt, wo er oder sie denkt, das ist eigentlich gut. Oder ja, hört sich also ein Wohlklang in meinen Ohren. In diese Richtung könnte ich weiterdenken. Jesus lehrt seine Jünger deshalb, wachsam zu sein. Wachet und betet. Das ist für mich so die Essenz letztlich, wenn es um das Böse geht, dass wir sensibel werden, wachsam sind und beten, erlöse uns von dem Bösen. Und Jesus sagt uns, wir sollen an ihm dranbleiben, in ihm bleiben und an seinem Wort, sein Wort tun. Dann werden wir das Böse mit dem Guten überwinden. Das ist eine große Verheißung, die darauf liegt. Auf Jesus hören und auf ihn schauen, das ist letztlich das, was zählt. Und dann ist der Teufel wirklich nur ein kleines Randthema. Von daher möchte ich damit schließen, weil das für mich der Schlüssel zum Umgang mit dem Bösen ist. Und da gibt es ein wunderbares Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Da steht geschrieben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, auch die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.